Börsenradio Network AG.
Und es ist ja eigentlich das wirklich Coole, was bei der SBO gerade passiert, dass wir uns von einem reinen Ölfeldausrüster mehr und mehr zu einem Hochpräzisionstechnologiekonzern entwickeln und wir kaufen gerade sehr viele 3D-Metalldrucker.
Quartalsbericht.
Ja, einen schönen guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Mein Name ist Klaus Mader und ich bin der Vorstandsvorsitzende der SBO AG, ein Weltmarktführer in der Herstellung von Hochpräzisionskomponenten und Hightech-Equipment.
Willkommen beim Börsenradio, Andi Groß, mein Name. SBO, vor 2 Jahren war der Name noch ein bisschen anders. Seit 2 Jahren ist dieses Oilfield Equipment gestrichen worden aus dem Firmennamen. Aber Öl, Herr Mader, ganz klar Ihr Geschäft, letztendlich auch weltweit das Thema Nummer 1. Hormuz treibt den Ölpreis, blockiert vielleicht zugleich SBOs Geschäft, wenn wir darüber sprechen. Umsatz geht zurück, Auftragseingang steigt, aber beginnt hier ein neuer Aufschwung. Darüber sprechen wir in den nächsten Minuten. Aber Herr Mader, auch wenn Oilfield nur noch O geworden ist, lassen Sie uns über Öl sprechen. Hormuz seit Ende Februar weltbekannt. Selbst deine Mutter-Witze kursieren jetzt schon über diese Meerenge. Aber mal Frage an den Fachmann. Ist Hormuz unter Fachleuten wirklich dieser entscheidende Flaschenhals oder macht vielleicht die mediale Aufmerksamkeit diese Meerenge größer als ihre Wirkung?
Also ich sehe es ganz klar beim ersten Argument, es ist eine große Aufmerksamkeit, denn wir dürfen nicht vergessen, wenn wir jetzt nur über das Öl sprechen, dass tagtäglich rund 20 Millionen Barrel, und das sind rund 20% der täglichen Produktion, zu Beginn des Jahres durch diese Meerenge gefahren sind, durch die Sperre der Straße von Hormuz, der größte Angebotsschock eigentlich in der Geschichte passiert ist. Die Auswirkungen waren aufgrund von mehreren Faktoren bis dato weniger schlimm als befürchtet. Natürlich sehen wir steigende Ölpreise und steigende Inflationen, aber es ist temporär durchaus gelungen, einen Teil dieser 20 Millionen Barrel durch Pipelines umzurouten. Es ist gelungen, teilweise auch das Raffineriegeschäft hochzufahren. Es wurde auch in anderen Regionen, vor allem Nord-Südamerika, etwas mehr produziert. Aber es sind auch in einem noch nie dagewesenen Ausmaß strategische Ölreserven zurückgegangen. Ich habe erst gestern einen Artikel in den USA gelesen, dass das jetzt auch topografisch schon eine Herausforderung wird, weil die Reserven so stark zurückgefahren worden wird, dass dort, wo die Ölreserven waren, das teilweise auch schon Probleme macht. Und deswegen ist es ist auch noch etwas passiert, dass die Nachfrage nach Öl zurückgegangen ist, vor allem in den asiatischen Staaten. Es wurde teilweise rationiert. Es kam nicht zu diesem großen Crash, aber ja, das ist schon etwas, was teilweise auch die geografische Landkarte neu zeichnen wird. Ist das Thema Versorgungssicherheit wieder ganz oben auf der Agenda, Abhängigkeit von dieser Region. Es wird, und das sehen wir noch gar nicht in unseren Auftragseingängen, aber es wird gewisse strukturelle Treiber geben, die einfach unter dem Thema Versorgungssicherheit, Wiederauffüllung der strategischen Lagerbestände, Ausbau lokaler Ressourcen, Diversifizierung von Vorsorgen definitiv auch zu einem Umdenken führen wird.
Also halten wir fest, diese Knappheit treibt die Ölpreise, egal was jetzt stärker wirkt, physische Mangel oder die geopolitische Risikoprämie. Brent war bei knapp 120, ich glaube 114, jetzt sind wir wieder bei 92. Also ist so, ja, unseren täglichen Ölpreis gibt uns heute, so gehe ich immer in meine Interviews rein. Was bedeutet jetzt die Ölkrise, der Ölpreis für SBO, also höhere Preise, fördern der Investitionen, gleichzeitig verhindern aber auf der anderen Seite Logistikprobleme, konkrete Einsätze. Welcher Effekt überwiegt bei Ihnen?
Der Effekt im ersten Halbjahr war ganz klar ein negativer. Ganz klar. Weil ich oft gefragt wurde, Herr Mader, Ihnen muss es ja blendend gehen mit dem hohen Ölpreis. Und ich habe gesagt, mitnichten. Wir verdienen unser Geld nicht an der Tankstelle. Wir verdienen, wenn Unternehmen nach Öl und Gas bohren. Und das wird schwierig, wenn wir durch logistische Einschränkungen auch unsere Produkte nicht in diese Region liefern können. Und wir hatten ja zu Beginn des Jahres im ersten Quartal einen Auftragseingang, der fast 20% über den Auftragseingang des Vorquartals war, also das letzte Quartal 25. Unser Aktienkurs ist um 30% gewachsen, weil jeder gesagt hat, jetzt geht's bei der SBO wieder los, ein neuer Aufschwung beginnt. Und dann kam der Middle East-Konflikt und der vor allem jetzt kurzfristig zu Problemen führt. Wir haben dort knapp 10% unserer Mitarbeiter, wir generieren dort rund 15% unseres Umsatzes und wir konnten Produkte teilweise nicht aus der Region, zum Beispiel aus Europa oder aus den USA, dort nicht hinliefern. Wir konnten auch innerhalb der Region, wir haben zwei Standorte in Dubai und einen Standort in Saudi-Arabien zum Beispiel nicht in den Irak liefern. Und das hat uns auch in der Umsatzentwicklung, wir sehen das vor allem bei der Division Energy Equipment, definitiv gebremst. Wenn ich jetzt einen Schritt weiter denke, wir hatten im ersten Quartal ein Monat Middle East Konflikt, im zweiten Quartal alle drei Monate. Und wir haben im zweiten Quartal sogar einen leicht höheren Auftragseingang wie im ersten Quartal, sage ich, der Aufschwung kommt so oder so, gar nicht aus Grund diesen Versorgungssicherheitsthemen, sondern der wäre ohnehin gekommen. Der Middle East-Konflikt unterbricht ihn ein wenig, er bremst ihn ein wenig, aber er ist so und so gekommen. Unser Auftragseingang im ersten Halbjahr dieses Jahres war 24% höher als der Auftragseingang im zweiten Halbjahr des letzten Jahres, trotz des Middle East-Konflikts.
Ja. Wie geht denn die Geschichte jetzt weiter, wenn jetzt dieser Middle East-Konflikt beendet wird, wenn jetzt die Straße von Hormuz vollständig geöffnet wird, dann wird man sich natürlich fragen, ja, Herr Mader, das muss ja gut sein für Ihr Geschäft, das belebt Ihr Geschäft. Sagen Sie dann wieder, oh, mitnichten, jetzt fällt ja der Ölpreis wieder und die Kunden halten sich mit Investitionen zurück?
Nein, das sehe ich überhaupt nicht. Das sehe ich überhaupt nicht, weil wir sind natürlich bis zu einem gewissen Grad auch abhängig von der Höhe des Ölpreises, aber die SBO benötigt keinen Ölpreis von $120. Das mag für einen Oil Major, der ein Raffineriegeschäft hat, eine Rolle spielen. Ich habe immer wieder gesagt, für unsere Industrie, wo wir heute sehr früh auch im Zyklus sind, in der Exploration, also in Bohren und dann auch in der Bohrlochkomplettierung, ist das Wichtigste ein stabiler, höherer Ölpreis. Ich sage da immer, weil wenn ich genötigt werde, eine Zahl zu nennen, wenn heute der Ölpreis zwischen $70 und $90 ist, und zwar stabil und nicht volatil, sondern stabil, dann wird in unsere Industrie mehr investiert. Letztes Jahr hatten wir einen Ölpreis von rund $60, ein Überangebot, es wurde mehr produziert, als nachgefragt wurde, und es hat die Investitionen unserer Kunden einfach zurückgehen lassen. Also gerade in unserer Division Precision Technology haben unsere Kunden 30% weniger investiert. Damit hatte das eine Auswirkung auf uns. Und jetzt stehen wir am Beginn eines Zyklus und der Middle East-Konflikt hatte das etwas unterbrochen. Deswegen glaube ich, dass sogar die Auflösung dieses Konflikts, gerade auch das Aufräumen und das Wiederanspringen von Aktivitäten sehr positiv für unser Geschäft wird. Ich habe zum Beispiel Aufträge, die sind seit März on hold, weil wir sie in gewisse Länder nicht liefern können. Und wenn das passiert, unsere Kunden haben auch keine Aufträge, keine Bestellungen storniert. Sie haben sie halt dann geschoben. Und deswegen werde ich nicht mitnichten sagen, sondern dann kehrt wieder Ruhe ein. Und dann stehen wir am Beginn eines Zyklus, wo derzeit der Middle East-Konflikt so ein bisschen der Elephant in the Room ist, ja, der eigentlich die kurzfristige Visibilität deutlich herausfordernder macht als die mittel- und langfristige, weil dort bin ich deutlich zuversichtlicher. Die Energienachfrage steigt, die Weltbevölkerung steigt, das ganze Thema künstliche Intelligenz treibt auch den Stromverbrauch an und derzeit werden 90% der Investitionen in die Aufrechterhaltung der Produktion gesteckt. Und die Prognose ist, dass Öl- und Gasnachfrage auch in den nächsten Jahren steigen wird und es wird einfach Investitionen benötigen.
Ja, dann kommen wir doch vom Ölmarkt direkt zu den Halbjahreszahlen. Eigentlich sind ja schon dort, ich hatte gesagt, weniger Umsatz, deutlich weniger Gewinn, deutlich mehr Auftragseingang.
Ja.
Sie haben gesagt, ja, das ist schon so die Trendwende und im zweiten Halbjahr, da kommt es dann. Aber Herr Mader, mal unter uns Fahrerstöchtern, für ein Vorsteuerergebnis von 3 Millionen sind Sie vermutlich nicht angetreten. Warum geht denn jetzt dieses Ergebnis so dermaßen überproportional zurück?
Naja, weil es einfach die Auswirkung von, und Sie kennen unser Geschäft, wir sind von 2021 auf 2023 von 300 auf 600 Millionen gestiegen und wir wussten alle, das war der Peak des Zyklus. Wir wussten, wir werden mit einer Situation konfrontiert sein, dass es nach dem Aufschwung einen Abschwung gibt. Und den haben wir jetzt erlebt und wir hatten jetzt 8 Quartale einen Umsatz- und Ergebnisrückgang und das 3. Quartal, wo der Auftragseingang steigt. Es gibt bei uns immer einen Timelag zwischen Auftragseingang und Umsatz und eines kann ich Ihnen sagen, dieses Ergebnis des 1. halben Jahres, das ist nicht etwas, was mich freut, aber es war zu erwarten aufgrund der Auftragseingänge des letzten Jahres. Es war der normale Zyklus, der nach unten gegangen ist, es kam das Zollthema dazu, es kam der Middle East-Konflikt dazu. Aber wir haben die Talsohle jetzt durchschritten. Das 2. Quartal, und wir sprechen hier nicht von großen Beträgen, war knapp 8% über dem 1. Quartal. Das EBIT, auch hier sprechen wir von keinen hohen Beträgen, war 50% höher als im 1. Quartal. Und von nun an wird es umsatz- und ergebnismäßig nach oben gehen. Und ich sage Ihnen eines, es ist uns gelungen, in diesem Abschwung mit all den Themen eine zweistellige EBITDA-Marge zu halten. Das sind keine Dinge, wo ich mir auf die Brust schlage, aber das zeigt, dass die SBO Zyklus kann und es wieder einmal bewiesen hat. Und deswegen, Auftragsbestand ist um 30% gestiegen, sehen wir einfach wieder, dass es von nun an nach oben geht. Und ich erwarte mir einfach in den kommenden Quartalen den Beginn eines Zyklus und steigendes Geschäft und steigende Umsätze. Wir beginnen schon wieder Mitarbeiterstand, sehr vorsichtig, aber leicht zu erhöhen und ich sage, im Kerngeschäft sind wir zurück.
Eine quantitative Jahresprognose nennen Sie ja nicht. Also Sie sagen Erholung also, oder gibt es bei Ihnen grundsätzlich nicht?
Also ganz bewusst nicht. Also es gibt zum Beispiel einen gering zweistelligen Millionenbetrag an Geschäft im Middle East, das wir von Monat zu Monat schieben, weil es halt immer wieder auch vom Middle East-Konflikt und den Logistikthemen. Deswegen hätte ich die Glaskugel, um hier eine exakte Prognose zu machen. Aber das übergeordnete Trend passt einfach auch
nicht. Naja, aber als ehemaliger Finanzvorstand, da haben Sie ja fast eine Glaskugel, haben Sie den Rechenschieber. Also Free Cashflow minus 13 Millionen, das kann Ihnen nicht gefallen. Nettoverschuldung.
Na, aber das, Herr Groß, das ist etwas, was mich überhaupt nicht schockiert. Weil das ist relativ einfach erklärt. Natürlich hat man einen geringeren Cashflow aus dem Ergebnis, wenn das Ergebnis zurückgeht. Das haben wir auch immer gewusst. Aber die SBO ist exzellent aufgestellt. Wir haben 250 Millionen Euro liquide Mittel. Und wenn heute das Working Capital steigt, dann ist es ein Indiz, dass das Geschäft wieder anspringt. Dann kaufen wir wieder Rohmaterial, dann kaufen wir wieder Halbzeug von den Stahllieferanten, das wir zu Hochpräzisionskomponenten fertigen, dann fakturieren wir das. Das ist einfach ein gewisser Cash Conversion Cycle, der in der Natur unserer Sache liegt. Und deswegen ist in einem Aufschwung das Working Capital steigt immer. Das zweite Thema, warum der Cashflow negativ ist, dass wir ja noch was anderes vorhaben. Und das ist ja eigentlich das wirklich Coole, was bei der SBO gerade passiert, dass wir uns von einem reinen Ölfeldausrüster mehr und mehr zu einem Hochpräzisionstechnologiekonzern entwickeln. Und wir kaufen gerade sehr viele 3D-Metalldrucker. Wir haben letzte Woche eine Pressemitteilung herausgegeben, dass wir in den USA und in UK gerade massiv unsere Kapazitäten aufbauen für eine neue oder jetzt mehr und mehr sich durchschlagende Fertigungstechnologie, der 3D-Metalldruck, wo wir Wachstumsraten in der Industrie von 20% pro Jahr sehen und in Industrien wie Raumfahrt, Luftfahrt, Verteidigung, Halbleiterindustrie, aber natürlich auch die Energieindustrie sind, wo wir wachsen. Die SBO war immer in der Ölfeld-Equipment-Richtung und wir haben uns mit unserer Strategie gesagt, wir wollen mittelfristig 20% Umsatzanteil außerhalb dieser Industrie haben und wir sind im 1. Halbjahr beim Auftragseingang schon bei knapp 10%. Also das ist promising und das macht enorm viel Freude, aber das bedeutet natürlich Investitionen in Kapazitäten. Und deswegen ist dieser negative Free Cashflow überhaupt nicht besorgniserregend, sondern das bedeutet, das Geschäft schiebt an. Nämlich einerseits das Kerngeschäft und auf der anderen Seite die Diversifizierung. Und dafür haben wir ausreichend liquide Mittel. Ich habe das Ihnen, glaube ich, auch das letzte Mal, als wir im November gesprochen haben, gesagt, diese Strategie, das ist ein Marathon und ist kein Sprint. Und deswegen darf man das auch nicht immer auf eine Quartalszeile runterbrechen.
Sie hatten aber auch gesagt, das Ausblick 2026, ja, das wird kein Rock'n'Roll, aber das Tempo zieht an, wir tanzen dann schon mal Walzer. War auch so ein interessantes...
Naja, den Walzer beginnen wir jetzt zu tanzen, weil wir im November keiner hatte und ich glaube niemand hatte jemals auf der Agenda, dass die Straße von Hormuz gesperrt wurde. Und ich bin der Letzte, der sich auf externe Faktoren rausredet. Aber das war nun mal etwas, das man zu Beginn des Jahres, und ich bin froh, dass ich auch über das Jahr keine große Guidance gegeben habe, das hatte keiner auf der Agenda.
Dieser coole Aspekt der Diversifikation. Also Sie haben 3D-Metalldrucker angesprochen, es geht auch um Hochleistungswerkstoffe, es geht um das Thema Geothermie.
Ja.
Was ist da das Coolste? Wo haben Sie da am meisten Spaß dran?
Im Prinzip sind es alle drei Themen, die ja absolut auch unsere strategische Ausrichtung sind. Der 3D-Metalldruck ist eine Fertigungstechnologie, wo eben Metallpulver mit hochkomplexen 3D-Metalldruckern zu komplexen Metallteilen und Lasertechnologie geschmolzen wird. Aber das ist es ja nicht, sondern es geht dann noch weiter, indem sie das, was aus dem Drucker kommt, nachbearbeitet werden muss. Und das ist die Kernkompetenz der SPO. Diese Technologie gibt es nicht erst seit kurzem, aber sie setzt sich mehr und mehr durch. Sie setzt sich in vielen Industrien und ich höre das oft auch von unseren Kunden, die sagen, can you also print this part? Und wir sehen das auch. Wir haben hier im ersten Halbjahr mehr Auftragseingänge aus dem 3D-Metalldruck als das gesamte letzte Jahr. Und das ist vielversprechend und ich glaube, dass es uns hier auch gelingt, in Industrien, die hohe Wachstumsraten haben, auch einzudringen, weil wir ja, was Hochpräzisionstechnologie betrifft, ja auch eine Kernkompetenz haben. Und deswegen musste das Oilfield Equipment raus. Ja, weißt, sonst wirst du auf Messen angesprochen, ob du dich verlaufen hast, weil damit keiner was anfangen kann. Und das ist das eine. Die Geothermie ist für mich etwas sehr viel Vielversprechendes, weil wir eigentlich hier in der Erde Möglichkeiten haben, Energie zu erzeugen. Wärme zu erzeugen, aber auch Energie zu erzeugen. Nun muss man halt sehr tief bohren. Und Geothermie konventionell gibt es seit Jahrzehnten, aber Next Generation Geothermie, wo eben tiefer gebohrt wird, weil tiefer ist heißer, ist wirtschaftlicher, ist halt etwas, was jetzt erst beginnt. Einer unserer Kunden ist Fervor Energy, die sind im Mai an die Nasdaq gegangen und wurden mit 8 Milliarden Dollar bewertet. Dort sind wir strategischer Lieferant, weil das Potenzial der Geothermie ein sehr hohes ist. Warum? Weil sie das Speicherproblem gelöst haben. Ja, sie haben eine 24/7 Grundlastquelle, die auf der einen Seite Wärme erzeugen kann und auf der anderen Seite auch Energie erzeugen kann. Und deswegen sehe ich hier schon, und wir wollen ja alle die Energiewende und wir wollen ja alle uns unabhängiger von fossilen Rohstoffen machen, eine sehr, sehr große Möglichkeit mit hohen Wachstumsraten. Man muss tiefer bohren. Das bedeutet neue Herausforderungen an Material. Aber man hat begonnen mit Materialien aus der Öl- und Gasindustrie. Und jetzt gibt es Projekte, wo man bis zu 400 Grad bohrt und nicht mehr nur bis zu 200 Grad wie in der Öl- und Gasindustrie. Und hier wird die SBO dabei sein.
SBO sieht die Talsohle durchschritten, steigende Aufträge sprechen für die Erholung. Und SBO hat noch viele coole Dinge vor in den USA, in Saudi-Arabien und in Asien. Der CEO der SBO, Klaus Mader. Dankeschön.
Besten Dank für Ihre Zeit.
Börsenradio Network AG. News aus Österreich.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.